Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich grüße Sie zu einer Live-Sendung aus dem österreichischen Klagenfurt, wo seit heute und bis Sonntag die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden. 12 Autorinnen und Autoren lesen unter anderem um den Bachmann und den Deutschlandfunkpreis, die am Sonntagvormittag verliehen werden. Die ersten 4 Lesungen haben an diesem Donnerstag stattgefunden und gestern wurde die Veranstaltung eröffnet mit der obligatorischen Rede zur Literatur von Tanja Maljatschuk, der Bachmann-Preisträgerin von 2018. Über diese Rede und die 4 Lesungen werden wir in den kommenden 20 Minuten diskutieren. Mit mir im ORF-Studio sind Miriam C. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und Christoph Schröder.
Hallo, guten Tag.
Hier ist immer Gewalt, hier ist immer Kampf. So der Titel der gestrigen Eröffnungsrede von Tanja Maljatschuk, die 1983 in der Ukraine geboren wurde. Und am Anfang dieser von Gewalt und Kampf erzählenden Rede sagte die Bachmann-Preisträgerin von 2018:
Ich betrachte mich als eine gebrochene Autorin, eine ehemalige Autorin, eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und schlimmer noch in die Sprache verloren hat. Seit über einem Jahr, das sich wie 3 Ewigkeiten anfühlt, führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen mein Land. In dieser Welt wüten auch andere Kriege, die genauso schmerzen und stumm machen, so wie jeder Krieg aus der Vergangenheit dies getan hat. Wie mir scheint, ist es ein ewiger Krieg, der schmerzt und stumm macht und nicht aufhört, egal wie sehr wir es uns wünschen.
Frau C., hier hat die gerade gehörte Tanja Maljatschuk bekannt, sie habe das Vertrauen in die Literatur verloren. Wie geht sie denn dann im Fortlauf der Rede mit diesem Vertrauensverlust um?
Sie reagierte darauf erstmal mit einer großen Hilflosigkeit. Ich finde, das hat man sogar in der Stimme gehört, in dieser leicht brüchigen Stimme, in der sie das vorgetragen hat. Eine Sprache, sagte sie, die eben sowohl für Gedichte als auch für Kriegsbefehle benutzt werden kann, die wolle sie also nicht länger verwenden für Literatur, sondern lieber für Appelle, den Krieg zu beenden. Und tatsächlich ist ja auch diese Autorin Tanja Maljatschuk im Laufe des letzten Jahres zu so einem Sprachrohr für die Menschen in der Ukraine geworden, engagiert sich hier sehr stark in der Rede. Ich fand übrigens eine sehr eindrückliche Rede. Hat sie die Literatur, würde ich sagen, dann trotzdem genutzt in einem Sinne? Und zwar einmal, um verstummte Frauen zu Wort kommen zu lassen. Eine von ihnen ja Ingeborg Bachmann höchst selbst. Der Titel der Rede ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Aber die Literatur hat ihr auch Opfern eine Stimme gegeben. Zum Beispiel einem jüdischen Überlebenden, der als einziger einen Brandanschlag auf ein Ghetto im westukrainischen Heimatdorf von der Autorin überlebt hat, 1942. Also das vielleicht so ein produktives Moment dieses Vertrauensverlustes, den Opfern in der Literatur eine Stimme zu geben.
Eindringlich, berührend, hat man auch gehört, sei diese Rede gewesen. Herr Schröder, in welcher Weise ist denn Berührung hier eine ästhetische Kategorie?
Ja, ich glaube in diesem Fall ganz sicher. Nur, also man wäre ein Stein tatsächlich, wenn man nicht berührt wäre von dem, was wir hier eben auch gerade gehört haben. Nur, ich würde schon sagen, dass man durch diese Ausnahmekonstellation auch in eine gewisse Zustimmungspflichtigkeit sozusagen hineingedrängt wird. Und wenn man so ein bisschen aus übergeordneter Perspektive auf diese Rede schaut, könnte man schon sagen, dass hier aus persönlicher Trauer und Erschütterung heraus auch eine gewisse Beschneidung ästhetischer Möglichkeiten vorgenommen wird, die man zumindest mit ein bisschen Distanz vielleicht auch anzweifeln darf.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer gestern waren tatsächlich erst einmal stumm. Man kennt es von anderen Eröffnungen. Sie stehen sofort auf und dann rennen sie zum Buffet. Gestern war die Stimmung tatsächlich bedrückend. Und nach einer Sommernacht wurden dann die Lesungen eröffnet von Jérôme C. Roubinet, eingeladen vom neuen Jurymitglied Mito Sagnal. Ursprünglich aus Frankreich stammend lebt Roubinet seit 23 Jahren in Deutschland, davon seit 13 Jahren als Mann. Und von einer Geschlechtsangleichung erzählte auch sein Text.
An dem Tag, an dem Angèle und ich beschlossen, ein Kind zu machen, hat sich die Frage gar nicht erst gestellt. Angèle war unfruchtbar. Ich war es, der schwanger werden würde. Mann wird schwanger, der erste schwangere Mann. Ich war schwanger. Okay, es ist gesagt, es ist raus.
Es ist raus. Miriam C., Literatur erzählt ja immer wieder von Verwandlungen. Was ist denn an der Schilderung der hier geschilderten Verwandlung oder Ich-Werdung so bemerkenswert?
Ich fand erstmal bemerkenswert, dass diese ganz große Verwandlung, also die Geschlechtsumwandlung, die Geschlechtsangleichung, fast beiläufig erzählt wird. Oder zumindest wie etwas neben vielen anderen Verwandlungen auch. Es gibt ja inhaltlich eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten in diesem Text. Die Erzählerfigur, ein Transmann, hat auch ein Migrationserbe. Der Vater ist Sizilianer, die Mutter ist Französin. Es gibt diese sprachliche Suche, auch eine sehr sprachspielerische Suche nach der eigenen Identität, nach einer neuen Identität. Die gesellschaftlichen Erwartungen an Schwangerschaft haben wir in einem Ausschnitt aus der Rede gerade gehört. Es gibt aber auch die Trauer über den Tod des Vaters, des Bruders wird verhandelt. Es gibt die Geschichte einer Liebesbeziehung und die Verwandlung eines Lebens durch die Liebe. Und obwohl diese tastende Form dieses Textes eigentlich ganz gut zu den ganzen Themen passt, die hier aufgerufen werden, krankte für mich der Text ein bisschen daran, dass es fast zu viele Themen in diesem Wettbewerbsbeitrag gegeben hat. Vielleicht, unglücklicherweise, steht nun auch noch ein Roman darauf, dass es ein Romanauszug ist. Also vielleicht könnte man spekulieren, ist hier einfach eine unglückliche Kompilation eines viel größeren Projektes. So ein bisschen die Krux des Textes.
Es wurde dann in der Jury auch über sehr viel diskutiert. Es ging um erzählerische Energie, um musikalische Motive, auch um die möglicherweise problematische Trennung von Autor und Text. Christoph Schröder, wie haben Sie diese Diskussion wahrgenommen?
Ja, als sehr lebendig, differenziert und dann wie üblich auch so ein wenig über das Ziel hinaus. Es gibt ja in Klagenfurt immer so einen Augenblick, in dem so die Deutungsbereitschaft der Jury so etwas ins Abenteuerliche ragt, und den hatten wir gleich heute früh als erstes, finde ich. Aber abgesehen davon haben sich schon in dieser Diskussion zwei Aspekte angedeutet, die dann auch im weiteren Verlauf des Tages heute immer wieder Thema sein sollten, nämlich zum einen, was ist ein konventioneller Text? Da gab es sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Und zum anderen, inwieweit soll, darf oder muss die eigene Leseerfahrung, die eigene Emotionalität möglicherweise auch zum Qualitätsstandard für einen Text werden? Und ich glaube, das sind Themen, die wir in den kommenden Tagen in den Diskussionen auch immer wieder angegriffen werden.
An diesem Vormittag ging es dann weiter mit Andreas Stichmann, vorab einer der Favoriten dieses 2023er Wettbewerbs. Er hat 2012 bereits hier gelesen, sehr mutig, jetzt wiederzukommen mit einem zweiten Auftritt. Verwechslung, so der Titel seines Textes.
Weil mein alter Bekannter Alexander Germ früher ein ziemlicher Schläger gewesen war, machte es mir Sorgen, dass er nun Verantwortung für kranke Kinder übernommen hatte. Dennoch freute ich mich zu hören, dass er drüben in Haus 2 unserer Allergieklinik als Pfleger eingestellt worden war. Ich selbst befand mich aufgrund einer atypisch verlaufenden Nesselsucht, um die es hier nicht gehen soll, bereits zum dritten Mal stationär in Behandlung. Die Therapien schlugen nur mäßig an, es zog sich hin. Daher gefiel mir der Gedanke, einen Bekannten aus einem anderen, früheren Leben, einem Leben vor der Nesselsucht, wiederzutreffen.
Ein Ausschnitt aus der Lesung von Andreas Stichmann. Frotzi, ist Stichmann seiner Favoritenrolle diesmal gerecht geworden?
Ich würde fast anzweifeln, dass er wirklich eine Favoritenrolle hatte. Der Jury in Klagenfurt geht es natürlich auch darum, ein paar Entdeckungen zu machen. Ganz unbekannte Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. Es ist natürlich nicht so interessant, einen soliden Autor zu finden, der ganz soliden Beitrag abgegeben hat. Ich schätze Andreas Stichmann wirklich. Also Eine Liebe in Pyongyang, das war sein zuletzt erschienener Roman. Wirklich sehr anspielungsreich gearbeitet. Von der großen Form, von der großen Konstruktion bis in die Satzebene. Sehr klug gebaut, und das alles trifft eben auch auf den Text vor, den er hier heute gelesen hat. Es geht um einen 65-jährigen Cis-Mann, der während so eines Krankenhausaufenthaltes so durchaus selbstironisch bemerkt, dass er ein bisschen den Anschluss an die Gegenwart verloren hat, auch den Anschluss an die Diskurse, die zum Beispiel seine Kinder beschäftigen. Da hat die Jury Referenzen von Rilke bis Homer Simpson erkannt.
Loriot
auch, wobei alle Referenzen auch immer umstritten waren. Ich würde aber sagen, es war tatsächlich ein unspektakulärer Text. Und das ist ihm so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ein bisschen die Dringlichkeit, vielleicht auch die Gegenwärtigkeit hat die Jury darin vermisst.
Stichmanns Text endet mit den Worten, Zitat, es ist besser, sage ich mir, du redest heute mal nicht. Herr Schröder, in welcher Weise steht dieser Satz exemplarisch für die Geschichte.
Ja, glücklicherweise gar nicht. Das wird ja sehr inkonsequent umgesetzt, weil sonst gäbe es ja diesen Text auch nicht. Und ich muss dann doch Miriam C. widersprechen, denn für mich ist Stichmann einer der Favoriten gewesen. Ich bin ein großer Fan von diesem Autor und ich bin auch ein großer Fan dieses Textes, weil der sehr versiert ist, natürlich handwerklich auch sehr stark, sehr doppelbödig und seine Prosa ist immer zunächst einmal auf Unterschätzung angelegt. Und ich glaube, er wurde auch heute unterschätzt, denn der Versuch, über sich selbst zu sprechen, dieses Menschen scheitert ja krachend zum einen. Aber das Ergebnis ist trotzdem ein wahnsinnig gewiefter und auch sehr witziger Text, der so unspektakulär daherkommt und dann immer wieder Falltüren aufmacht, die dann so ins Unbehagliche und auch ein bisschen ins Traurige gehen. Und ich finde schon, das muss ich doch auch mal sagen, dass das viel mehr ist als nur der Text einer Männlichkeitskrise, sondern es ist tatsächlich der Text einer sehr persönlichen Krise, die, glaube ich, jeden treffen kann, der in irgendeiner Form mit Krankheit und auch mit Alter konfrontiert ist. Und ich hätte es sehr schade gefunden, wenn diese Figur tatsächlich nicht geredet hätte.
Sind wir da schon bei dem identifikatorischen Lesen, über das so viel gesprochen wurde?
Ja, selbstverständlich, immer. Natürlich.
Und wo wir bei Favoriten sind, eine ganz besondere, nämlich eine eher unter der Hand gehandelte Geheimfavoritin, war jene Schriftstellerin, die nach der Mittagspause im ORF-Studio aufgetreten ist. Valeria Gordejew, eingeladen von der Juryvorsitzenden Insa Wilke. Er putzt, heißt der Beitrag.
Er putzt. Putzt die Spüle, putzt den Abfluss, nimmt das Abflusssieb heraus und reinigt die Unterseite des Abflusssiebs. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand. Auch den Gummiring reinigt er, indem er ihn mit Essig besprüht und beidseitig mit Zellstofftüchern abtupft. Den Essigreiniger hat er selber hergestellt aus Essig, Essenz, destilliertem Wasser und ein paar Tropfen japanischem Minzöl. Das Minzöl ist sein Markenzeichen. Dann steckt er die Teile wieder zusammen und verweilt einen Moment mit dem nun wieder einwandfrei sauberen, trockenpoliert funkelnden Abflusssieb in der Hand.
Der Anfang des Textes, er putzt, gelesen von Valeria Gordejew. Herr Schröder, es liegt auf der Hand, wie sauber gearbeitet ist dieser Text.
Ja, blitzsauber. Das ist wirklich ein toller Text, der, wir haben es gehört, mit dieser sehr akribischen Beschreibung einer Besessenheit anfing. Also wir erfahren von Kraftgel, Backofenreiniger und einem Wundermittel namens Danchlorix. Und wir hören Sätze wie, der Feind des Kalkflecks ist der Essigreiniger. Und dann geht dieser Text auf sehr subtile Weise auf die Bedingungen dieser Besessenheit ein. Und ohne explizit zu werden, also Familienkonstellation, Migrationshintergrund, Vaterlosigkeit, Fürsorge und Verantwortlichkeit. Also es geht eigentlich darum, sich ein Leben sauber zu halten und das auch zu ordnen. Und das wird immer angespielt und man merkt, dass es darum geht, aber es wird nicht ausgequatscht in diesem Text und nicht breitgewalzt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ein sehr begeisternder Text, finde ich.
Eine Geschichte über den Wunsch nach Sauberkeit, aber möglicherweise auch eine Geschichte über Klasse, über eine Unterschiedsüberforderung, auch ein Text über eine psychische Störung, möglicherweise irre. Von Reinhold Götz hat Gordejew nach eigenen Angaben mitgenommen nach Klagenfurt, außerdem ein Handbuch gegen Schnittverletzungen. Wie nähert sich dieser Text in seinen verschiedenen, teilweise sehr großen Themen an, Frau C.?
Christoph Schröder hat die Stichworte schon genannt, ich glaube auch sorgfältig und subtil. Und das vielleicht auch als Unterschied zu dem Text von Andrea Stichmann, den ich so ein bisschen mit unspektakulär abgestraft habe. Wirklich, als Valeria Gordejew diesen Text gelesen habe, dachte ich die ganze Zeit, was für ein Wahnsinnskniff, das Putzen zum Gegenstand der Literatur zu machen. Also das hatte für mich so ein Nerd-Level oder eine Originalität, die mich wirklich auch begeistert hat, auch überrascht hat. Also dieses Motiv vom Reinigen, vom Ordnung schaffen, natürlich auf der Oberfläche. Für mich hatte der Text übrigens überhaupt nichts Neurotisches oder Krankhaftes, sondern Insa Wilke hat, glaube ich, das Stichwort Hingabe genannt. Also etwas Hingebungsvolles, Empathisches auch. Vielleicht liebe ich auch einfach zu sehr das Ordnungsschaffen, auch privat. Aber gerade dieses Sinnbild des Putzen auch für eine gegenwärtige Tendenz dieses Gefühls von Überforderung mit Krisen in der Welt, also dem dieses Putzen und Ordnungsschaffen entgegenzusetzen. Da sagte Mito Sanyal, naja, nach der Pandemie seien wir vielleicht alle ein bisschen neurotischer oder bewusster, was es mit Keimen so auf sich hat. Aber ich dachte die ganze Zeit auch in dieser Referenz, muss ich noch einmal unterbringen, an die unzähligen Instagram- und TikTok-Videos, die Tipps geben zum Putzen, zum Ordnen. Einen richtigen Ordnungswahn kann man Marie da auch Kondo beobachten. Ja, und es geht noch viel weiter. Also wie, wenn man sich da mal anschaut, wie verschiedenartige Eiswürfel in Kühlschränke einsortiert werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr gegenwärtiges Motiv dieses Ordnungsschaffens aus einem Gefühl der tiefen Überforderung heraus.
Ja, eine Literatur auch der Lifehacks, könnte man sagen, die da drin stecken. Es gibt ja unglaublich viele Putztipps. Ja, wie schaffen wir Ordnung? Es wurde auch darüber diskutiert natürlich. Darf man diesen Text oder darf man die Figur in diesem Text überhaupt neurotisch nennen? Oder ist das nicht möglicherweise jenen gegenüber, die Zwangs, es ging um Zwangshandlungen, Menschen, die unter Zwangshandlungen leiden, tritt man ihnen damit nicht zu nahe? Es war doch eine Wahnsinnsdiskussion, Herr Schröder, oder?
Ja, natürlich. Ich würde nur gerne bitte davon absehen, dass wir jetzt das Glück hatten, zwei starke Texte hintereinander zu haben, die vollkommen unterschiedlich gebaut waren. Also ich bin nicht bereit, den Text von Andreas Stichmann konventionell zu nennen, weil dafür ist er zu raffiniert. Und dieser Text von Gordejew war eben auch auf eine ganz andere Weise raffiniert. Auch da kam ja dann, der fängt so kalt und technokratisch an und da kam dann so eine Wärme rein, die mit dieser Fürsorge und diesem Verantwortungsbewusstsein, das auch in dieser Figur drin ist, verbunden ist. Und ich finde, wir können uns ja eigentlich freuen, um das mal so positivistisch zu sagen, dass wir jetzt einen Wettbewerbstag hatten, in dem wirklich mehrere Texte, die weit, weit überdurchschnittlich über dem sind, was wir eigentlich vielleicht auch erwartet hätten, waren.
Ja, es ist ja wirklich bisher ein Anfang, der uns überrascht. Es ist ein unglaublich starker Jahrgang bisher, nicht wahr?
Ja, und das vielleicht auch, was vielleicht auch ein Glück der identifikatorischen Lektüre, Lesarten vorzuführen, hat ja auch etwas furchtbar Offenbarendes. Ich habe mich jetzt schon zum Putzen bekannt. Christoph Schröder, vielleicht zum Sinnieren über das eigene Leben in Momenten der Krankheit, aber da will ich Ihnen
putze
nicht unterstellen.
Ich putze wahnsinnig gerne, wirklich. Also ich habe mich auch in dieser Figur wieder gefunden, aber jetzt.
Und ich halte gerne Ordnung. Der Abschluss dieses Lesetages kam von Anna Gien, gebürtige Münchnerin, studierte Schauspielerin. Ihr neuer Roman Paris Rot erschien im März dieses Jahres und zwar im März Verlag. Yves Sommer heißt ihr Text, der formal wiederum ganz anders gebaut war als die ebenfalls sehr unterschiedlichen Texte dieses interessanten Bachmann-Auftaktes. Es ist die Geschichte einer Entäußerung.
Ich bin außer mir. Ich glaube, das nennt man einen Zusammenbruch. Ich dachte immer, ein Zusammenbruch sei ein Spektakel. Aber man kann sich selbst gar nicht zusehen beim Zusammenbrechen. Man ist ja gar nicht da. Man bricht ja gerade zusammen. Ich fühle mich nicht. Ich bin nur halb da. Spüre, dass ich halb da bin.
Anna Gien mit Yves Sommer, vorhin gelesen, zwar auf besondere Art und Weise gelesen, das wird jetzt ja auch klar, wenn man es im Radio nochmal nachhört, auf besondere Art und Weise gelesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt. Wer ist denn diese hier zusammenbrechende Yves, Frau C.?
Eine Frauenfigur, die für mich auch nicht so richtig greifbar wurde im Text. Die zeigt sich sehr in ihrer Entblößung hier. Ich glaube, das haben wir auch gehört. Sie hat aber viel davon, sie ist viel Oberfläche vielleicht. Sie ist viel Performance der eigenen Hyperweiblichkeit, der eigenen Hyperpsychologisierung. Also sie war für mich am fassbarsten in dieser sprachlichen Performance, die sich auch im Text äußert. Ansonsten war es auch vieles der Jury auch recht schwer, Verbindungen in diesem Text zu entschlüsseln, Referenzen richtig zu deuten. Es gibt dann zum Beispiel einen erotischen Traum dieser Figur mit Thomas Bernhardt, aber so richtig schlau wurde eigentlich niemand daraus und diese Figur zeigt vor allem auch keine Entwicklung über den Text hinweg.
Wie wurde dieses Außer-sich-Sein dann literarisiert, kurz gesagt, Herr Schröder, zum Ende der Sendung?
Ja, ich kann mich da auch wirklich kurz fassen. Das ist wirklich eine vorsätzliche narzisstische Befindlichkeitsprosa, die mit lauter abgegriffenen Traumbildern arbeitet und wirklich nur krass sein will, aber eigentlich das Kalkül an jeder Stelle eigentlich auch durchschimmern lässt. Das war wirklich dann die Enttäuschung des Tages zum Schluss.
Ein erstes Fazit war dies mit dem Büchermarkt vom ersten Tag des Bachmann-Wettlesens im österreichischen Klagenfurt. Morgen geht es weiter mit den Lesungen. Ab 10 Uhr lesen werden dann Sophie Klieeisen, Martin Piaka, Jacinta Nandi und Anna Fellenhofer. Bis morgen haben wir diese Namen auch alle drauf. Wir werden ab 16.10 Uhr in gleicher Besetzung resümieren, was wir morgen gehört haben werden. Hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Vielen Dank an Miriam C., und Christoph Schröder am Mikrofon des ORF-Studios Klagenfurt verabschiedet sich von Ihnen, Jan Drees.